Ja, jetzt bin ich auch mal hier in meiner Heimatgemeinde zum Sprechen. Nachdem ich immer in den anderen Gemeinden rumreise und dort spreche, hat der Martin mich jetzt verurteilt, dass ich auch mal hier mache. Also, jetzt bin ich hier. Ich habe mir einen Vortext genommen, und zwar: Möge Gott uns die Hände öffnen, dass wir loslassen, was wir zu lange festgehalten haben, und die guten Gaben empfangen, die er uns anbietet. Ja, heute möchte ich sprechen über das Land dazwischen, ein sogenanntes Zwischenland. Ich beschreibe es, auch wenn viele von euch es gut kennen. Als Student hat man einige Jahre das Vorrecht und den Luxus, das Privileg, auf die Frage, was tust du, zu antworten: Ich werde Lehrer oder Ingenieur. Und dann kommt diese schreckliche Phase, der Horrortag, Abschlussprüfung und manches, was du da wissen musst, hat scheinbar nichts von dem zu tun, was du in den Jahren des Studiums gelernt hast. Ich nenne diesen Ort heute Zwischenland. Wenn du gefragt wirst, was machst du, und du antwortest, im Moment mache ich großes Fragezeichen und Schulterzucken, dann könnte es sein, dass du eigentlich was anderes wolltest und willst, als das, was du gerade machst. Du bist in einem sogenannten Zwischenland. Da ist die Mutter, die nimmt ein Foto in die Hand, ein Familienbild, 10 Jahre alt. Sie schaut in die Augen der Tochter, damals war sie 7 Jahre alt. Jetzt ist sie 17, lässt scheinbar keinen an sich ran, trotzig, voller Zorn. Aber auf dem Foto sieht das Mädchen so glücklich, frei und unschuldig aus. Und die Mutter fragt sich, wo ist sie jetzt? Eine Mutter, einmal voller Tatendrang, engagiert, sie wollte helfen, der Gemeinde zu helfen und zu heilen. Ja, und jetzt muss sie die eigene Familie heilen. Das ist das Zwischenland. Viele von uns sind heute dort im sogenannten Zwischenland. Ja, du wirst entmutigt, fällst in eine Depression und es scheint dich nicht loszulassen. Du weißt nicht, wie du da reingekommen bist und noch weniger, wie du wieder rauskommen sollst. Und im Moment denkst du, beten nutzt nichts. Und du hoffst manchmal im Stillen, dass es bald vorbei ist, du bist im Zwischenland. Geografisch betrachtet müssen wir wissen, falls wir uns im Zwischenland befinden, es ist auf einer Karte zu finden, das Zwischenland, in der Mitte zwischen Ägypten und dem gelobten Land Kanaan, und zwar in der Wüste Sinai. Auf der einen Seite Ägypten mit dem fruchtbaren Nildelta und auf der anderen Seite Kanaan, das gelobte Land. Ein fruchtbares Land, wo Milch und Honig fließen. Die Bibel sagt uns, das Volk Israel hat Ägypten verlassen, nach langen Jahren der Sklaverei. Und Gott hatte einen Leiter berufen, der diesen Job erstmal gar nicht wollte. Mose. Er wollte diesen nicht annehmen. Ja, er wollte auch nicht zu Pharao gehen und ihm im Auftrag Gottes sagen: Lass mein Volk ziehen. Nicht das Volk Mose gehörte, es war Gottes Volk, also nicht Moses Volk. Gott sagt zu Mose: Ich habe das Stöhnen meines Volkes gehört und ihr Elend gesehen. Ich bin in Sorge um sie und will sie retten. Ich werde sie aus dem Land der Sklaverei in das Land der Verheißungen bringen. In 2. Mose 3, Vers 8 gibt es keinen Platz dazwischen, kein Zwischenland, aus Ägypten raus und in das Land der Verheißung. Das Zentrum Ägyptens, das Land der Sklaverei, liegt im Nildelta und da wächst vieles. Ein fruchtbares Land. Die Israeliten waren Sklaven in einem sehr fruchtbaren Land. Und jetzt sind sie unterwegs in das Land der Verheißung, aber ebenfalls ein sehr fruchtbares Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber jetzt betrachten wir das Volk Israel nicht in Ägypten und nicht in Kanaan. Wir sehen sie in der Wüste, in dem Zwischenland. Hunderttausende von Menschen in der Wüste und nicht nur einen Tag, eine Woche oder ein Jahr. Ja, da ist die Frage, was gibt es dort zu essen? Gott versorgt sie mit Manna. Sie können es auflesen jeden Tag, außer am Sabbat. Gott versorgte sie. Sie hatten morgens, mittags und abends etwas zu essen. Und was essen wir morgen? Gott sorgt wieder für sie. Es gab Manna. Und übermorgen Manna. Hast du schon mal 8 Tage das Gleiche gegessen? Morgens, mittags, abends? Nach 3 Mahlzeiten würden wir wahrscheinlich auch anfangen zu maulen. Und in der Geschichte gibt es einen Aufstand wegen dem Manna. Wir lesen in 4. Mose 11, 4 bis 6. Vielleicht denken wir, in der Wüste wächst nicht viel. Im Zwischenland aber wächst so manches. Das Zwischenland ist ein fruchtbarer Boden für Beschwerden. Wir haben genug, wir haben es satt. Wir wollen nicht mehr das Gleiche immer essen. Vielleicht denken einige von uns jetzt, sie haben doch Gottes mächtige Hand gesehen, das Wunder der Befreiung. Trockenen Fußes hat er sie durch das Rote Meer geführt. In Zeiten der Not bekamen sie Wasser und trotzdem verachteten sie Gottes Güte. Lasst uns aber nicht urteilen. Was hätten wir gesagt, wenn die Mutter 5 Tage lang das gleiche Mittagessen kocht? Vielleicht, weil kein Geld da ist oder ihr einen Abenteuer-Überlebenskurs macht? Haben wir irgendein Recht, uns über die Charaktere dieser Geschichte zu erheben? Denken wir, wie können die nur? Ich würde so etwas nie tun. Ich glaube, es ist gesünder, wenn wir uns vorstellen, Teil dieses Volkes zu sein, auch charakterlich. Hätte ich die gleichen Umstände, würde ich mich da genauso benehmen? Ja, das ist eine ernste Sache. Sie beschwerten sich nicht nur über ihren Zustand, letztlich beschwerten sie sich über Gott. Das ist ein großer Unterschied. Sie sehnen sich nach Ägypten zurück und sagen, in Ägypten als Sklaven, da ging es uns besser, besser ohne dich, Gott. Ja, da waren wir doch viel besser dran. Das ist aber ein großer Verrat an Gott. Wir müssen auf unser Herz achten im Zwischenland, denn da flüstert der Geist der Beschwerde, ohne dich, Gott, wären wir besser dran. Ich habe genug davon, bei den Schwiegereltern zu wohnen. Ich bin es satt, am Monatsende zu überlegen, welche Rechnungen ich bezahlen kann und welche nicht. Ich bin es satt, abends ins Bett zu fallen und mich zu fragen, wo mein Teenager steckt. Ich bin es satt, in einer gespaltenen Gemeinde Dienst zu tun, mich um zerbrochene Ehen zu kümmern. Ich bin einfach alles satt. Wenn wir denken, dass in der Wüste nichts wächst, dann irren wir. Die Wüste, das Zwischenland, ist ein fruchtbarer Boden für Beschwerden. Eine Frage: Wie begegnet Gott seinem Diener Mose? Mose, der den Job nicht haben wollte? Richten wir den Blick einmal nicht auf das Volk, sondern auf Mose. Ist er der Fels, der Unerschütterliche? Mose sagt: Ich kann nicht mehr. Diese Last ist mir zu schwer. Das ist alles zu viel für mich. Das Zwischenland ist nicht nur ein fruchtbarer Boden für Beschwerden, es ist auch ein fruchtbarer Boden für Zusammenbrüche, emotionale Zusammenbrüche. Wenn du mich liebst, töte mich jetzt. Hatte Moses einen schlechten Tag? Nein, er ist einfach am Ende, ist erledigt, fertig. Er ist vor dem Zusammenbruch. Ja, Mose sagt: Ich bin nicht ihre Mutter. Für Mose ist das nicht, als würde er ein Baby durch die Wüste tragen. Vielleicht hat er das Gefühl, einen Traktor durch die Wüste zu schleppen. Er sagt: Das ist zu schwer. Ich kann das nicht mehr tragen. Hörst du hier noch eine andere Stimme? Außer der des Moses, wessen Stimme hörst du? Ich höre die Stimme eines Ehepaares, das einen Arztbesuch nach dem anderen gemacht hat, eine Untersuchung nach der anderen hinter sich gebracht hat, aber es gibt keine sichere Diagnose. Die Mutter sagt schließlich: Ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Hörst du die Stimme der Eltern, die voll engagiert sind in der Gemeinde und eins ihrer Kinder hat ihnen und Gott den Rücken zugewandt? Sie erreichen es einfach nicht mehr, obwohl sie seine Nummer haben. Wird es je zurückkommen? Sie wissen es nicht. Und sie erreichen den Punkt, wo sie sagen: Es ist zu schwer, ich kann nicht mehr. Wer liebt, wer sich einsetzt, wer engagiert ist für Gott und für die Menschen, kommt immer an Grenzen. Ich höre manchmal neben der Stimme des Moses auch meine eigene. In solchen Zeiten zerbricht etwas. Es ist zu schwer, ich kann es nicht mehr tragen. Wie begegnet Gott diesem Mann Mose? Ich hoffe gnädig, nicht nur wegen Mose. Ja, vielleicht begegnet Gott uns so, wie er Mose begegnet ist. Bist du manches Mal erschöpft, müde, denkst, es geht nicht mehr weiter? Ja, in 4. Mose 11, 16 bis 17 hören wir, was Gott zu Mose sagt. Versammle dir 70 Männer aus den Ältesten Israels, damit du nicht alles alleine tragen musst. Wie hat das funktioniert? Gute Frage. Sie hatten die Stiftshütte, transportabel, nicht nur ein Zelt der Begegnung, erbaut nach Gottes Plan, nach dem Vorbild des himmlischen Originals, der Ort der Begegnung mit Gott, das Zeichen für Gottes reale Gegenwart auf dieser Erde. Gott gibt Mose die Anweisung: Geh zur Stiftshütte, nimm 70 Leute mit, Leute, die sich bewährt haben. Und dann stehen da 70 Leute. Und die Anweisung Gottes lautet: Ich werde den Geist nehmen, der auf dir ist, und ich lege ihn auf sie. Kann man das logisch erklären? Mathematisch beschreiben? Als Moses zum Leiter ernannt wurde, bekam er offenbar eine sehr einzigartige Gabe von Gott. Eine besondere Art der Erfüllung mit dem Geist Gottes für diese Aufgabe. Gott sagt nun, ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ist, und vervielfache ihn jetzt. Und zwar jetzt hast du dann quasi 70 Minimose. Mose sagt, ich kann die Last nicht mehr tragen. Sie ist einfach zu schwer. Gott sagt, ich nehme den Geist und lege ihn auf sie. Sie helfen dir, die Last zu tragen. Dann musst du nicht mehr alles alleine machen. Etwas in meinem Geist sagt, ja. Wir denken, im Land dazwischen, in der Wüste wächst nicht viel. Aber das Zwischenland ist nicht nur fruchtbarer Boden für Beschwerden und Zusammenbrüche. Nein, es ist auch ein fruchtbarer Boden für Gottes Fürsorge. Hier zeigt er seine Fürsorge, indem er Mose mit Leitern versorgt, die mit ihm ein Team bilden. Manchmal denke ich, wenn er das doch immer so machen würde. Stell dir vor, er macht das nicht nur für Mose, sondern auch für dich und auch für mich. Kannst du glauben, dass er es gut meint mit dir und mir? Dass seine Gnade in uns ist? Kannst du dann immer mehr aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben? Ja, was ist, wenn wir fertig und kaputt sind und dann unsere Hände öffnen und sagen, ich kann nicht mehr? Was ist, wenn dann Gott sagt, öffne deine Hände, ich versorge dich? Wenn wir die Hände öffnen, lassen wir die zerschmetternde Angst los. Ja, ich kann nicht definieren, was das für dich konkret bedeutet. Manchmal zeigt Gott dir seine Fürsorge, indem er dir eine Arbeitsstelle oder eine bessere Arbeit gibt. Manchmal schenkt er dir Zufriedenheit, obwohl du materiell gesehen weniger hast als zuvor. Vielleicht stattet er dich mit einem neuen Job aus oder mit der Kraft und Geduld, auch die 21. Bewerbung loszuschicken. Ja, mit der Kraft, man nochmal zum Telefon zu greifen und einen Versuch zu starten. Gott liebt es nämlich, sich um dich zu kümmern. Du öffnest deine Hände und sagst, Gott, ich kann nicht, keine Ahnung, wie ich in diese Depression geraten bin und auch keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Vertrau Gott, er kümmert sich um dich. Er versorgt dich, indem er dich da rausholt oder er gibt dir jeden Tag neu die Kraft, deine Situation durchzuhalten. Vielleicht durch einen unerwarteten Anruf eines lieben Menschen, eine E-Mail eines Freundes. Du gehst in die Gemeinde, du betest, schlägst die Bibel auf, hast das Gefühl, dieser Gedanke in der Sabbatschule oder Predigt passt genau in meine Situation. Gott liebt es, sich um dich zu kümmern. Hunderte Jahre nach Mose lebte Elia. Er gab alles, um sein Volk auf den Weg zu Gott zurückzuführen. Und die Königin Isebel will ihn umbringen lassen. Elia flieht, bis er unter dem Baum sitzt und sagt, ich will sterben. Das klingt fast wie bei Mose, der sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich erreiche nichts, was sie nicht auch schon erreicht hätten. Ja, mein Leben hat nichts bewirkt. Gott, mach Schluss mit mir, töte mich. Elia schläft ein, setzt sich hin und schläft ein. Und die Bibel berichtet, dass ein Engel ihn berührt und aufweckt. Da steht neben ihm ein Krug Wasser, das Brot. Er konnte das Brot nicht nur sehen, auch riechen, anfassen, kauen, schlucken. Es war also ganz reell da, das Brot. Was mir besonders gefällt an dieser Geschichte, statt ihm eine Predigt zu halten, stellt Gott ihm ein Essen hin. Statt zu sagen, wer hat dir den Auftrag gegeben, wegzulaufen, dreh dich um und geh zurück, sagt Gott, ich glaube, du könntest jetzt etwas zu essen gebrauchen. Ich finde das immer wieder toll. Gott gibt ihm zu essen, obwohl er unfolgsam war. Kannst du das glauben? Auch an den Stellen, wo es bei dir gerade nicht rund läuft. Gott ist gut und gnädig. Er sorgt sich nämlich um dich. Aber gehen wir zu Mose zurück. Da ist ein Problem, weil ihr den Herrn verworfen habt und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? Das Essen war nämlich nur ein Punkt in dem großen Bild. Sie hatten eine Grenze überschritten. Sie waren zu weit gegangen, als sie sagten, Gott, ohne dich wären wir besser dran. Als Sklaven in Ägypten ging es uns besser. Ohne dich ging es uns besser. Was für ein gigantischer Verrat. Ohne dich, Gott, wären wir besser dran. Gott sagt, ich gebe euch einen Monat Fleisch. Und Mose sagt in Vers 21 und 22, stopp. Das geht doch gar nicht. Wir können unsere Tiere schlachten, aber das reicht nicht für einen Monat. Gott antwortet mit einer Gegenfrage in Vers 23. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Du, Mensch, stellst du meine Güte und meine Kompetenz in Frage? Denkst du, ich habe nicht alles unter Kontrolle? Ja, vielleicht sind wir heute auch in der Adventgemeinde, weil Gott uns fragt, glaubst du, dass mein Arm zu kurz ist? Ist Gott zu schwach, um in dein Leben einzugreifen? Das Zwischenland ist ein fruchtbarer Boden, nicht nur für Beschwerden und Zusammenbrüche. Das Zwischenland ist ein fruchtbarer Boden auch für Gottes Fürsorge und vor allen Dingen für die Disziplin Gottes. Praktisch, Gott schickt Wachteln. Der ganze Boden ist bedeckt mit Wachteln. Über einen halben Meter hoch, jeder sammelte so viel er konnte. Sie breiteten es aus, um es zu trocknen. Und dann ging das große Essen, ja, man kann schon fast sagen, fressen ging los. Ja, sie hatten reingebissen ins Fleisch, aber ehe sie es zerkaut und runtergeschluckt hatten, greift Gott ein. Gottes Zorn entbrennt und er schlägt sie mit einer großen Plage. Es starben viele Menschen. Dieser Ort heißt deswegen bei Luther in Mose 4, Vers 34, Lustgräben, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Da sind Menschen gestorben, die meinten, für sich selbst sorgen zu können oder zu müssen. Das sagt uns zwei Dinge. Wenn Gott für Disziplin sorgt, sollten Menschen das ernst nehmen. Es kann tödlich enden. Aber so war es hier. Menschen beschweren sich über das Essen und meinen, es selbst in die Hand nehmen zu müssen. Und sie fallen tot um. Wie ist das so mit Disziplin? Wir respektieren liebevolle Eltern, die ihren Kindern rechtzeitig und angemessen Disziplin beibringen. Disziplin ist ja nicht das Gegenteil von Liebe, sondern ein Teil der Liebe. Disziplin bringt Schmerzen, um Erlösung zu bringen. Gott geht an die Schmerzgrenze, um zu retten. Gott versucht hier, Menschen zu retten. In Jesus Christus ist er in extremer Weise an die Schmerzgrenze gegangen, um uns zu retten. Ja, was macht der Arbeitgeber mit einem vielversprechenden Angestellten, der ständig zu spät kommt? Oder manchmal gar nicht an manchen Tagen. Er sagt zu ihm, so geht das nicht. Entweder es ändert sich etwas in Ihrem Verhalten oder es ändert sich alles für Sie. Sie sind dann Ihren Job los. Tja, ist das okay, wenn ein Arbeitgeber das so sagt? Und Gott, der allmächtig ist und gerecht, gestehen wir ihm zu, vielleicht auch uns zu disziplinieren, uns zu korrigieren, wo es notwendig ist? Die gute Nachricht ist, wenn wir klagen, uns dem Beschwerdegeist hingeben und denken, es geht ohne Gott und das sogar noch besser, dann kann Gott uns korrigieren. Was ist der Kern der Geschichte, die wir durchgegangen sind? Ich glaube, es geht darum, dass wir lernen. Das Zwischenland ist fruchtbarer Boden für Veränderungen und Wachstum. Es ist der beste Boden, auf dem wir sein können in unserem Leben. Gott sagt, vertrau mir, vertrau mir. Die Israeliten hatten Ägypten verlassen, war vieles verloren gegangen. Das Leben im heidnischen Land hatte viele und vieles verändert. Ständig waren sie mit Götzenanbetung konfrontiert gewesen. Das Volk der Sklaven, jetzt waren sie auf dem Weg ins verheißene Land. Was für eine Veränderung. Vom Arbeitslosen zum erfolgreichen Firmeninhaber, genauso auch von dieser Erde auf die neue Erde. Der Weg dahin war immer wieder gespickt mit Gottes direkter und indirekter Aufforderung, vertrau mir. Wenn ihr kein Wasser habt, vertraut mir. Wenn das Essen ausgeht, vertrau mir. Wenn die Armee des Pharao hinter dir her ist, vertrau mir. Ich führe euch in das verheißene Land. Wenn euch das Essen ausgeht und ihr betet Götzen an, werdet ihr nie zum Ziel kommen. Lernt mir zu vertrauen. Das Zwischenland ist ein fruchtbarer Boden für Veränderungen und Wachstum. In der Wüste lernen wir zu beten, wirklich zu beten, um unserer Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Das ist mir zu hoch. Das verstehe ich nicht. Dann sage, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Das Zwischenland ist ein fruchtbarer Boden für Veränderung und Wachstum. Veränderung und Wachstum passiert nicht automatisch. Ihr kennt das Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist nicht wahr. Es gibt Menschen, bei denen heilt die Zeit überhaupt nichts. Sie werden mit der Zeit bitter, böse, ätzend und giftig. Das heißt, auf dem Weg ins verheißene Land ist unser Herz, ist unser Leben in großer Gefahr. In diesem Zwischenland müssen wir Entscheidungen treffen und unsere Entscheidungen bestimmen, wer wir sind und wo unsere Zukunft ist. Gott hat sich längst entschieden für dich und für mich. Die Wüste, das Zwischenland, ist das beste Gewächshaus für Veränderung und Wachstum. Das Zwischenland ist aber auch der Ort, wo der Glaube sterben kann. Gott lässt dir die Wahl, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und er will, dass du das Leben wählst. Moses öffnet sein Herz und schüttet es bei Gott aus. Die Israeliten beschweren sich nur über Gott. Das ist ein Unterschied. Ich bitte nicht darum, etwas zu haben. weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich verteile keine Einladungen an Beschwerden. Sie kommen von ganz allein, wie Gäste, die ich gar nicht eingeladen habe. Da war ein Tag anstrengend oder enttäuschend. Du kommst nach Hause und stellst fest, das Haus ist voller Beschwerden. Überall findest du einen Grund zum Klagen. Kennt jeder solche Tage. Du versuchst, sie mit dem Müll zu entsorgen. Aber schneller als du sie, sind sie wieder im Haus. Beschwerde widersteht der Vertreibung. Was tun? Es gibt das göttliche Prinzip, dass das Gute das Böse vertreibt und die schlechten Dinge vertreiben Gute. Den Geist der Beschwerde schrecken wir nur ab, wenn wir einen anderen Gast einladen. Und dieser Gast heißt Vertrauen. Du darfst sagen, Gott, das, was hier in meinem Leben passiert, das verstehe ich nicht. Das mag ich nicht. Das will ich auch nicht. Aber hilf mir, dir zu vertrauen. Öffne die Hände und die Herzen. Lass los und lass dich beschenken. Bitte Gott, versorge uns, denn wir gehen hier zugrunde. Wenn wir Vertrauen einladen und die Beschwerde wieder einziehen will, dann stellt sie fest, die ganze Wohnung ist schon mit Vertrauen gefüllt. Da ist kein Platz mehr für eine einzige Beschwerde. Was ich sagen will, das, was dich in deinem Leben am meisten ärgert, das ist genau der Boden, aus dem Gott die Ernte hervorbringen will, die wir uns so sehnlich wünschen. Das Zwischenland, der Ort, den wir so gar nicht mögen, ist genau der Boden, auf dem Gott sein tiefstes und größtes Werk tut. Gott segne uns im Zwischenland. Gott beschütze unsere Herzen. Möge unser Vertrauen wachsen. Gott weiß, was wir brauchen. Und er gibt es uns zur rechten Zeit. Mögen wir alle im Zwischenland ihm begegnen, ihm vertrauen und erleben, dass er jeden von uns ins verheißene Land führt. Amen.